HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Und dazu begrüßen Sie
Dorothee Meyer-Karwig
und Martin-Maria Schwarz. Es geht heute um koreanische Literatur im Hörbuch. Es geht hinaus zur Nordsee. Wir stellen das Hörbuch zum jüngsten Roman von Rocco Schamoni vor. Und eine Hörbuchempfehlung für Kinder und Jugendliche gibt es auch wieder. Und übrigens, die Hörbuchzeit gibt es als Podcast, zum Beispiel in der ARD-Audiothek und auf hr2.de. Wir starten mit Literatur Südkorea, und zwar von Kim Ho-yeon, 1974 geboren, ein Autor, der lange Zeit als Redakteur und Drehbuchautor gearbeitet hat, aber irgendwann bekommen Drehbuchautoren regelmäßig auch mal Lust, im eigenen Namen zu schreiben. Das war bei ihm im Jahr 2013 so, als er Frau Joms kleiner Laden veröffentlichte. Und diese Erzählung macht immer noch Furore in Südkorea, wird derzeit als Theaterstück und fürs Fernsehen bearbeitet. Frau Joms kleiner Laden der großen Hoffnungen gibt es nun auch als Hörbuch, interpretiert von Il Jung Kim. Dorothee Meyer-Karwig, was ist das für ein kleiner Laden, von dem wir hier hören?
Ja, das ist ein sogenannter 24-Stunden-Laden in einem alten Stadtteil von Seoul, der 7 Tage die Woche 24 Stunden offen hat, also immer. Und er wird geleitet von Frau Jom, einer Rentnerin, die früher als Lehrerin gearbeitet hat.
Aha, eine ehemalige Lehrerin, die nun im Alter noch einen Laden aufmacht. Das klingt sehr zeitgemäß, das Rentnerdasein. Wird ja auch bei uns heute sehr viel offensiver als früher angegangen.
Naja, das klingt hier nicht so nach Selbstverwirklichung, sondern nach finanzieller Notwendigkeit. Die ehemalige Lehrerin, die in der Rente so einen Laden führen muss, die dürfte auch es ihr in Deutschland eher selten geben. Es gibt noch viele andere Dinge, von denen Kim Ho-yeon hier schreibt, die etwas fremdartig wirken. Das ist eine Besonderheit an diesem Roman, die mir auch gefallen hat. Wir erfahren eine ganze Menge über die südkoreanische Gesellschaft. Und die Geschichte beginnt damit, dass diese Frau Jom am Hauptbahnhof einen Beutel verloren hat mit all ihren Papieren und Geld. Und gerade als sie das im Zug bemerkt, bekommt sie einen Anruf.
Ist da Jom Yeon-suk? Die Stimme klang so rau und undeutlich, dass man sie kaum für eine menschliche Stimme hätte halten wollen. Eher für die eines Bären, der nach tiefem Winterschlaf seine Höhle verlässt und das erste Mal seit langem wieder den Mund öffnet.
Ja, das bin ich. Wieso?
Das Portemonnaie?
Ja, haben Sie es gefunden? Wo sind Sie denn?
In Seoul.
Wo in Seoul? Vielleicht am Hauptbahnhof?
Ja, am Seouler Hauptbahnhof.
Sie senkte das Handy, gönnte sich einen Seufzer der Erleichterung und räusperte sich. Vielen Dank, dass Sie das Portemonnaie gefunden und sich bei mir gemeldet haben. Könnten Sie es vielleicht noch ein wenig aufbewahren oder irgendwo abgeben? Ich bin gerade im Zug unterwegs. Ich steige an der nächsten Station aus und fahre dann gleich zurück. Sobald ich da bin, bekommen Sie Ihren Finderlohn.
Ich bin einfach hier.
Und da hörten wir Il Jung Kim als Interpreten.
So, und man stellt sich die Frage, wer ist das? Ich habe ihn noch nie gehört. Haben Sie ihn schon mal? Kennen Sie ihn als Sprecher?
Nee, als Sprecher kenne ich ihn auch nicht. Er hat eine Karriere als Moderator im Fernsehen gemacht, wurde dann Schauspieler und Comedian und ist auch mit einem Soloprogramm als Comedian unterwegs. Aber als Sprecher von Hörbüchern habe ich ihn auch noch nicht gekannt.
Und man hat es ja gleich hier mitbekommen, dem Anrufer, dem gibt er eine sehr eigenartige Stimme, sehr langsam, ein bisschen abgehackt und so wie das an unser Ohr dringt, klingt das ein bisschen fast, ein bisschen unheimlich. Was ist mit diesem Mann?
Ja, das überlegt Frau Jom auch und es stellt sich dann heraus, dass das ein Obdachloser ist, der ihr Geld und ihre Papiere gefunden hat. Und als sie dann diesen sehr verwahrlosten Mann trifft, versuchen gerade andere Obdachlose, ihm den Beutel zu entreißen. Nach kurzem Kampf, in den auch die alte Dame verwickelt wird, bleiben aber Frau Jom und der Obdachlose siegreich zurück.
Und man kann schon erahnen, daraus entwickelt sich wahrscheinlich eine Freundschaft.
Zumindest will sich die ehemalige Lehrerin, das ist eine wirklich gute Seele, revanchieren. Sie gibt dem Obdachlosen eine Stelle in ihrem kleinen Laden. Er übernimmt dort von nun an die Nachtschichten. Und nachdem sich dieser Obdachlose, der sich Doc Go nennt, rasiert und gewaschen hat und auch neue Kleidung von Frau Jom bekommen hat, wird er zu einem wirklich wertvollen Mitarbeiter.
Bekommt man auch etwas über die Biografie dieses Mannes zu hören, warum er obdachlos geworden ist zum Beispiel?
Also er sagt, er habe durch heftigen Alkoholkonsum alles vergessen, also seine ganze Geschichte. Aber ganz am Schluss, da erzählt er uns dann doch seine Geschichte und die ist wirklich sehr dramatisch und erzählt auch viel über die südkoreanische Gesellschaft.
Also, wir halten mal fest, sein Alkoholiker als Nachtschicht in einem Bütchen, das wahrscheinlich auch Alkohol verkauft. Die Frage ist, wird das gut gehen?
Hier geht's natürlich gut. Der Obdachlose Doc Go wandelt sich und wird zur wirklich guten Seele des Ladens. Also er bringt durch seine sehr offene und direkte Art alle Menschen so aus ihrem Konzept, dass sie ihre Masken fallen lassen und offen werden für neue und das heißt auch bessere Einflüsse. Also es gilt für Frau Jom und ihren Sohn, der bislang nur an ihr Geld wollte. Oder es gilt auch für einen ehemaligen Polizisten, der sich hat bestechen lassen, seinen Job verlor und durch Doc Go eine neue Stelle findet. Oder es gilt auch für eine frustrierte Schauspielerin in Gong, die kein Engagement mehr bekommt. Ihnen allen hilft Doc Go direkt oder wie bei der Schauspielerin indirekt. Durch ihn und den kleinen Laden kommt sie nämlich auf die Idee für ein Theaterstück. Und sie schlägt dann diese Idee am Telefon dem Intendanten des Theaters vor, für das sie früher gearbeitet hat.
Das Ganze spielt in einem 24-Stunden-Laden. In einem Laden? Die Bühne ist der Laden. Ein Laden, in den alle möglichen Leute kommen. Die Hauptfigur ist der Mitarbeiter, der die Nachtschicht macht und von dem keiner genau weiß, wer er eigentlich ist. Ein Mann in mittlerem Alter, der seine eigene Vergangenheit vergessen hat. Alkoholbedingte Demenz. Und die Leute, die in den Laden kommen, die stellen alle ihre Vermutungen über den Mann an. Krimineller, Ex-Knacki, Nordkorea-Flüchtling, Frührentner, Außerirdischer. Und der Mann empfiehlt den Kunden immer ganz ungerührt irgendwelche Sachen aus dem Laden, die sie überhaupt nicht kennen. Aber merkwürdigerweise ist es dann so, wenn die Leute die Sachen kaufen, die er ihnen empfohlen hat, dann lösen sich plötzlich ihre Probleme.
Tja, und oh Wunder, und davon gibt es in diesem Roman viele, nimmt der Intendant das Stück natürlich an.
Das heißt also, da wird die Geschichte des Romans nochmal in dem Theaterstück aufgegriffen.
Ja, genau, so ist es. Also wir kommen uns hier vor wie in so einem Spiegelkabinett. Das finde ich eine schöne Idee des Autors, ja.
Eingangs habe ich es gesagt, in Südkorea ist der Roman sehr erfolgreich geworden und gewesen. Ein Millionenseller, funktioniert er auch hier, scheint so, oder?
Ja, finde ich schon. Also da er ja so von allgemeinen menschlichen Schwächen und Stärken erzählt, funktioniert das. Also es funktioniert überall auf der Welt. Und zwei gute Taten begangen durch den Obdachlosen, der die Tasche von Frau Jom der Besitzerin zurückgibt und Frau Jom selbst, die ihm dann wiederum eine Stelle gibt. Dies führt dann zu vielen weiteren guten Taten und das wird mit viel hintergründigem Humor erzählt. Und gleichzeitig hält dieser Roman der südkoreanischen Gesellschaft und eigentlich auch uns hier so ein bisschen den Spiegel vor. Also hier ist der Kapitalismus auf die Spitze getrieben worden. Mitgefühl wird von den Eltern zwar noch eingefordert, doch gleichzeitig haben die ihre Kinder dazu erzogen, Geld und Karriere als das wichtigste Ziel zu sehen und dafür alles, wirklich alles zu geben. Es ist eine sehr kalte Gesellschaft, in der kleine Laden mit seinem Mitarbeiter Doc Go und der Lehrerin Frau Jom wie so eine kleine Insel der Hoffnung aufleuchtet.
Und das Ganze, so ist mein Eindruck, wird von der Stimme her von Il-Jung Kim sehr farben- und facettenreich präsentiert. Hörte sich jedenfalls gut an. Dankeschön, Dorothee Meyer-Karwig. Wir sprachen über Kim Ho-yeon, Frau Joms kleiner Laden der großen Hoffnungen, gelesen von Il-Jung Kim. Eine MP3-CD ist das, 8,5 Stunden Hörzeit, zum Preis von 22 Euro beim Hörverlag erschienen. Und in der Hörbuchzeit geht es weiter mit unserem angekündigten Nordseetrip. Genauer gesagt geht es nach Amrum, so heißt das Hörbuch, zu dem Buch des bekannten Filmregisseurs Haag Boom auch. Sie erinnern sich vielleicht, Nordsee ist Mordsee, damit ist er einer großen Öffentlichkeit damals bekannt geworden, liegt schon Ewigkeiten zurück. Und er hat einen Mitautor, das ist Philipp Winkler. Philipp Winkler gehört eindeutig zu der jüngeren Generation Schriftsteller, geboren 1986, durchaus bekannt geworden mit seinem Debütroman Huhl, der 2022 auf der Shortlist zum Deutschen Buchpreis stand. nun haben alt und jung zusammengeschrieben. Der Roman, den Hag Bohm also zusammen mit Philipp Winkler verfasst hat, der heißt schlicht Amrum. Man könnte Dorothee Meyer-Karbeck erstmal daran denken, dass es sich um eine Art literarischen Reiseführer handelt.
Ja, das ist es eigentlich auch. Also man erfährt eine ganze Menge über die Insel, über die Sandbänke, die Heidekrautfelder, die dort lebenden Tiere, also so von Auslandfischern bis zu Seehunden und Schollen. Und man hört auch viel über das Leben der Inselbewohner, aber das ist nur in Anführungsstrichen der Hintergrund für die Romanhandlung, die Ende des Zweiten Weltkriegs spielt. Also sagen wir mal so in der Übergangszeit zum Frieden, und Held ist ein Junge, der dort lebt auf Amrum, Nanning heißt er, und aus seiner Perspektive wird der Roman erzählt.
Wenn Sie sagen Ende des Zweiten Weltkriegs, dann heißt es auch Ende des Nationalsozialismus, und ich kann mir kaum vorstellen, dass der keine Rolle spielt in dem Roman.
Ja, stimmt. Es geht um das recht enge Miteinander auf der Insel, wo eigentlich jeder weiß, wer in der Partei ist und wer eben auch nicht. Also auch, wer den Nazis ablehnend gegenübersteht.
Und auf welcher Seite stehen nun Nanning und seine Familie?
Ja, Nannings Eltern sind glühende Hitler-Anhänger. Er selbst ist natürlich dann beim Jungvolk, da ging man hin, wenn man so zwischen 10 und 14 Jahren alt war. Also so in der Kante ist er dann auch alt, eher 10, 11 Jahre alt. Und seine Tante Ella, die mit auf dem Hof lebt, die ist allerdings eine Gegnerin der Nazis. Und auch Nannings bester Freund Hermann stammt aus einer Familie, die den Nazis ablehnend gegenübersteht.
Man kann sich erstmal kaum vorstellen, dass Nazi-Gegner und Hitler-Anhänger friedlich zusammenleben. Aber wir haben eine Inselsituation, denn da ist ja immer wieder vieles anders.
Ja, genau. Also die Jungs sind eh noch zu klein. Da spielt das bei ihrem Spielen nicht so eine große Rolle. Und bei den Erwachsenen ist es wirklich so, da wird es eher so als Zwangsgemeinschaft beschrieben. Also man ist aufeinander angewiesen. Gerade jetzt, wo viele Männer im Krieg sind und es immer weniger zu essen gibt. Auch Nannings Vater ist nicht bei der Familie, und so fühlt sich dann der Junge verantwortlich für die hochschwangere Mutter und seine kleineren Geschwister. Und er und sein bester Freund Hermann sind nahezu den ganzen Tag damit beschäftigt, Nahrung zu beschaffen. Also sie jagen Kaninchen, fangen Schollen, suchen Eier von Wildvögeln. Ja, und helfen der Bäuerin Tessa und deren Mutter Inge, Kartoffeln zu setzen auf deren Acker. Ja, und viele spüren dann, das geht nicht mehr lange mit dem Krieg. Eines Tages kommt dann auch der Inselbewohner Boy Krüger mit so einem großen Gespann. Und das ist vollgeladen mit Flüchtlingen. Und da kommen sie am Hof von Tessa und Inge vorbei. Und da hören wir mal rein, einer der Flüchtlingsjungs sieht Nanning feindselig an.
Verlegen wich er den Blick des anderen aus und heftete die Augen stattdessen auf Tessa, die den kleinen Georg auf ihrer Hüfte zurechtrückte. Und gerade nach Amrum? Weil hier die Hotels leer stehen. Aber nicht meine Gästezimmer, sagte Inge. Muss auch mal an die hier denken. Boy Krügers Kopf ruckte zur Seite, so dass seine Pfeife kurz auf die Fremden hinter ihm zeigte. Die haben nix, gar nix mehr. Du stehst immer noch auf deinem eigenen Acker. Inge schnalzte laut mit der Zunge. Denn wohl nicht mehr lange. Viel mehr werden das nicht. Der Russe steht schon 50 Kilometer vor Berlin. Na, denn ist wenigstens Hitler seinen scheiß Krieg zu Ende. War Nanning gerade noch dabei gewesen, abzuschätzen, was 50 Kilometer vor Berlin für Amrum oder für Hamburg bedeuteten, starrte er jetzt Tessa an. Ihm stand der Mund offen, und er fragte sich, ob er sich verhört hatte. Let's hope for the best. Boy Krüger nahm kurz die Zügel an und gab zweimal einen klackenden Ton von sich. Sein Gespann zog an.
Ja, und da hörten wir den Schauspieler Torben Kessler, Jahrgang 1975 übrigens. Er studierte Schauspiel, Gesang und Tanz und war dann an diversen Theatern. Wir kennen ihn auch hier vom Schauspielhaus Frankfurt. Zurzeit ist er Ensemblemitglied am Schauspiel Hannover.
Und er hat sich ja in den letzten Jahren und Jahrzehnten zu einer ganz starken Stimme im Hörbuchbereich entwickelt, der Torben Kessler. Und weil Sie gerade sagten, er hat Gesang studiert, kann man sich sofort vorstellen, seine Stimme passt sich ziemlich geschmeidig verschiedenen Stimmungen an.
Ja, also wenn man es weiterhört, Rhythmus, Tonhöhe, Geschwindigkeit, Pausen, das klingt bei ihm wie aus einem Guss, und auch in der wörtlichen Rede hat er mir hier ausgesprochen gut gefallen. Er lässt einen vergessen, dass da nur ein Mensch spricht, und schafft eine wirklich gute Zuhöratmosphäre. Mhm.
Kommen wir zum Inhalt zurück. Und wir haben gerade gehört, also etwas, wo man spürt, dass die Flüchtlinge erstmal nicht wohl gelitten waren.
Ja, klar, sie werden als zusätzliche Esser empfunden. Und wenn man wenig hat, da werden sie nicht so gerade wohlwollend von den Einheimischen begrüßt. Wenig später wird dann im Radio bekannt gegeben, dass Adolf Hitler bis zum letzten Atemzuge kämpfend für Deutschland gefallen sei. So wurde es ja erzählt. Also er hat ja Selbstmord begangen. Und Hark Bohm beschreibt dann aus Sicht von Nanning, wie sich danach erstmal so eine etwas beklemmende Stille über die Insel legt und sich einige dann aber sehr schnell auf die Neuzeit einstellen.
Holger Rasmus, der im letzten Haus vor dem Ortsausgang wohnte, holte die Hakenkreuzflagge ein. Statt sie wenigstens fein säuberlich zusammenzufalten, wie auch Nanning es gelernt hatte, zerknüllte er sie, klemmte sie sich unter den Arm und ging zurück ins Haus. Aber vorher sah er auf, musste gespürt haben, dass da jemand war und ihn beobachtete. Von der Grundstücksgrenze aus machte Nanning den Hitlergruß. Holger schüttelte den Kopf und verschwand im Haus. Nanning hörte, wie die Haustür zugesperrt wurde.
Hark Bohm und Philipp Wimkler beschreiben dann weiter diese Umbruchssituation, immer aus dem Blickwinkel des jungen Nanning, dessen Gewissheiten in rasanter Geschwindigkeit zerbröseln.
Also wir hören eine Geschichte voller Konflikte. Und wie kommt sie bei Ihnen an, diese Mischung aus Heimatroman und Geschichtsdrama?
Ja, Hark Bohm hat gesagt, Amrum sei der Fleck Erde, der ihm vermittelt, dass er zu Hause ist. Und das spürt man in der genauen Beschreibung der Insel. Da hat man gleich das Gefühl, also den Schlick zu fühlen, den Wind zu spüren, das Schreien der Möwen zu hören. Und diese Landschaftsbeschreibungen, die nehmen schon großen Raum ein. Gleichzeitig erfährt man viel über die Bewohner, die Inselbewohner, die alles andere als Hinterwäldler sind, sondern ja, als zur Seefahrende schon ganz schön viel von der Welt gesehen haben. Mehrfach wird auch erwähnt, dass die meisten Amrumer in den USA leben. Also das sind Aspekte, die mir sehr gut gefallen haben.
Aha, dann wird es also auch Aspekte geben, die Ihnen weniger gut gefallen haben.
Ja, also diese geschichtlichen Seiten, die hatten für mich kleinere Schwächen. Also die Nachbarin, die hier vom Scheißkrieg spricht, die weiß eigentlich, dass Nannings Eltern glühende Nazis sind und er das weitererzählen kann. Und bei einem anderen Bauern sieht Nanning jetzt plötzlich im Schuppen ein Radio, mit dem der Feindsender hört. Ja, auf sowas stand die Todesstrafe. Und ich denke mir, das Radio würde man schon besser verstecken vor so einem kleinen Jungen, dessen Eltern eben Nazis sind. Da sind sogar die Eltern Nannings selber vorsichtiger ihm gegenüber. Man ahnt nur, dass der Vater, der nach dem Tod Hitlers zum Hof zurückkehrt, mit einer Gruppe Gleichgesinnter weiter gegen die Alliierten kämpfen will. Also das finde ich wenig glaubhaft.
Also dann bleibt unter dem Strich schon ein Lob mit Einschränkungen, also vor allem was Details angeht.
Ja, aber neben diesen, ich sag mal, Merkwürdigkeiten ist es insgesamt ein wirklich spannender Roman mit vielen interessanten Details zum Inselleben, der übrigens damit endet, dass Nanning jetzt so seinen eigenen Weg gehen muss und die Insel erstmal verlässt. Und für mich als Hörerin gilt aber, der Roman hat mich wirklich gespannt gemacht auf die Insel. Die will ich wirklich auch mal besuchen.
Das ist doch die beste Wirkung, die auch so ein Hörbuch dann erzielen kann. Dankeschön, Dorothee Mayer-Karweg. Es ging in den letzten Minuten um Hark Bohm, Philipp Wimkler, Amrum, gelesen von Torben Kessler. Das Hörbuch besteht aus einer MP3-CD mit 8,5 Stunden Hörzeit und es ist zum Preis von 24 Euro bei Hörbuch Hamburg erschienen. Eine Produktion von NDR Kultur ist das. Und der Roman wird auch verfilmt unter der Regie von Fatih Akin übrigens und soll im kommenden Jahr dann zu uns in die Kinos kommen. In der Hörbuchzeit geht es nun um einen sehr bekannten Mann der Popszene. Er gehörte darin nie zu den ganz Großen, aber er war immer irgendwie dabei. Es geht um Rocco Schamoni. Er ist ein Entertainer, der dem Ruhm und dem Erfolg eher etwas skeptisch gegenüber steht und stand. Und dabei gründete er mit Freunden einen Treffpunkt der Hamburger Musikszene, der seine Strahlkraft bis heute auch nicht verloren hat, den Pudelclub. In seinem neuen Buch Pudels Kern, das man auch als Fortsetzung seines Debütromans Dorfpunks lesen kann, erzählt er nun seine Geschichte weiter und er hat sie auch selbst als Hörbuch eingesprochen. Ulrich Sonnenschein stellt das Hörbuch vor, seine Besprechung beginnt er mit einem Ausschnitt aus der Lesung.
Eine persönliche Anmerkung. Ich muss vorausschicken, dass alle erzählten Ereignisse in diesem Buch meiner subjektiven Erinnerung und meinen Aufzeichnungen aus Kalendern und Tagebüchern entspringen. Gut möglich, dass sich beschriebene Personen anders und sogar genauer an diese Ereignisse erinnern als ich selbst. Ich freue mich also über nachträgliche Richtigstellungen, so sie denn konstruktiv vorgetragen sind. Ich zumindest habe versucht, dieses Buch mit dem entdeckerischen und aufgeregten Geist der späten Jugend zu schreiben, mit dem ich diese Zeit auch erlebt habe.
Dies ist kein Werk der Autofiktion, sondern ein Tatsachenbericht. Doch Rocco Schamoni weiß um den Wert von Tatsachen, sodass er sie gleich vorweg in Frage stellt. Womit das fiktionale Element zumindest unbeabsichtigt eintreten darf. Denn jenseits dieser immer etwas hilflosen Genrebestimmung ist Pudels Kern eine wunderbar verrückte, von mehr oder minder großen Abenteuern nur so strotzende Lebenserzählung eines Mannes, der in den ersten Lebensjahren eben noch nicht Rocco hieß. Und es ist die Geschichte eines Entertainers zwischen großer Ambition und schonungslos offenem Scheitern.
Einige der Fans haben aus mir unbekannten Gründen Gemüse dabei. Tomaten, Gurken, vor allem Maiskolben. Diese Teile fliegen mir nun während meines Vortrags um die Ohren, einige treffen mich im Gesicht und verletzen mich. Zwar kaum äußerlich, aber innerlich massiv. Für die Werfenden ist es ein Heidenspaß. Sie denken, dass ich Teil des Randale-Vorprogramms sei. Ein bezahlter Watschenmann, ein laufendes Ziel, bereit dafür, sich mit Gemüse abschießen zu lassen. Was für ein mittelalterliches Vergnügen.
Rocco Schamoni tritt als Musiker auf in clownesker Schlagerpose jenseits der Musik, die er selbst gern hört. Er hat Erfolg, scheitert, landet am Boden und steht immer wieder auf. Bis er auf die Idee kommt, in den ungenutzten Kellerräumen eines Hauses eine Boutique zu eröffnen, um das Gesamtkunstwerk Pop, ähnlich der Boutique von Vivian Westwood, mit Mode zu bereichern.
Zwar finden Kaiser Walter, Jens und ich Boutique Pferdestall eigentlich komischer, da der Titel so unmodisch, unglamourös und trampelig klingt. Aber Boutique Pudel macht das Rennen, denn der Pudel ist ein ideales Logo für unser Vorhaben. Zum einen Symbol für die untergegangene spießige Kleinbürgerlichkeit der 70er, auf der anderen Seite in Subkulturen schon längst mit einem tuntig widerständigen Divine-Charme versehen, schillert das faustische Tier, in dem sich der Teufel verbirgt, in verschiedensten Nuancen.
Diese Boutique wird zur Keimzelle eines ganzen Universums. Hier steht Rocco nun nicht mehr auf der Bühne, sondern in seinem eigenen Laden und sein Leben entspannt sich zusehends. Mit der Boutique ist die Idee des Pudels aber noch lange nicht am Ende.
In meiner Straße gibt es gleich neben meinem Wohnhaus eine eingeschossige Eckkneipe, die seit längerem leer steht und die ich immer wieder neugierig umrunde. Eines Tages entschließe ich mich, meinen Hausverwalter zu fragen, ob er mir den Schlüssel zum Gebäude für die Zeit des Leerstandes überlassen könnte. Ich würde dort gerne Fahrräder reparieren. Arglos übergibt er mir den Schlüssel. Er hat keine bessere Verwendung für diesen altmodischen Ort. Die Kneipe ist voll eingerichtet mit Tresen, Barhockern, in den Schränken stehen Geschirr und Gläser. Sogar eine Zapfanlage gibt es. Ich rufe meine Freunde Schorsch, Jens, Kaiser Walter und Steff an und wir treffen uns in den Räumlichkeiten, um über ihre Bestimmung nachzudenken. Zuallererst brauchen wir einen Namen und weil die Boutique Pudel so ein schöner, kleiner, spackiger Erfolg war, beschließen wir, den Laden Pudelclub zu nennen.
Der Hamburger Pudelclub war schnell und ist auch Jahre nach seinem Abriss der Kultort der Hamburger Szene oder Hamburger Schule, wie sie bald genannt wird. Hier trafen sich alle, die in der Musik- und Kunstszene etwas geworden sind oder dies noch vorhatten. Größen wie Helge Schneider traten dort auf, die Lassie Singers oder Fanny van Dannen. Und seinen Nachfolger, den Golden Pudel Club, gibt es bis heute, selbst wenn Rocco Schamoni nun andere Wege geht und beginnt, Bücher zu schreiben.
In dieser ganzen Zeit an der Kunsthochschule und im Ponton Media Lab baut sich mein Selbst neu auf. Alles hat sich verändert. Ich bin verlassen worden, meine Ambitionen und Träume von der Popkarriere sind zerplatzt, eine Band habe ich nicht mehr und in der Kammstraße wohne ich mittlerweile auch alleine. Ich nähere mich dem Zustand an, von dem ich immer geträumt habe. Ich bin nahezu frei.
Rocco Schamoni erzählt seine eigene Geschichte mit spürbarer Authentizität. Er lässt die Depressionen nicht aus, die ihn jahrelang verfolgten, und schenkt sich dabei nichts. Jeder andere Sprecher müsste den Respekt davor stimmlich überwinden. Rocco Schamoni selbst kann darin aufgehen. Und damit ist das gehörte Buch weit wertvoller als das gedruckte,
sagt Ulrich Sonnenschein in seiner Besprechung des Hörbuchs Rocco Schamoni, Pudels Kern, gelesen vom Autor selbst. Eine Laufzeit von fast 8 Stunden hat dieses Hörbuch und zum Preis von knapp 20 Euro ist es bei Random House Audio erschienen. Und damit kommen wir in der Hörbuchzeit nun zum Kinderhörbuch der Woche. Heute ist es für Kinder ab 5 Jahren. Auf der Verlagsseite im Internet steht, es sei ein MINT-Hörbuch. MINT, es ist vielleicht manchen ein Begriff, damit sind die Naturwissenschaften gemeint, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Das Hörbuch heißt Kekskrümel im All, wie groß ist die Unendlichkeit? Dorothee Meyer-Karweg, kommen wir erstmal zu den Autoren. Das sind Dagmar und Heino Falke, also ich nehme an, ein Ehepaar.
Ja, genau. Sie ist Leiterin einer Grundschule. Er ist tatsächlich Astrophysiker mit einer beeindruckenden Laufbahn. Er hat aber auch schon ein populärwissenschaftliches Buch geschrieben. Das heißt Licht im Dunkeln, schwarze Löcher, das Universum und wir. Und um das All, also den Himmel über uns und all die Sterne und Planeten geht es auch in diesem Hörbuch.
So, also ein Hörbuch über den Weltraum. Und ich erinnere nochmal an die Altersempfehlung. 5 Jahre, ab 5 Jahre. Das ist schon nicht so einfach. Wie bringen die beiden das Thema an diese junge Hörerschaft?
Ja, das gibt eine Rahmenhandlung. Und zwar mit dem Mädchen Jana und ihrem Papa. Und dieser Papa bringt Jana immer ins Bett und da die dann noch gar nicht müde ist, stellt sie alle möglichen Fragen. Das sind die sogenannten großen Abendfragen. So ein richtiges Abendritual für die beiden. Und der Papa, er ist auch Astrophysiker, versucht sie dann kindgerecht zu beantworten. An einem Abend fragt Jana zum Beispiel, wie man am schnellsten zum Mond komme. Und da hören wir mal rein, es liest Andreas Fröhlich.
Papa überlegt kurz. Das allerallerschnellste, was es im Weltall gibt, ist Licht. Licht fliegt schneller als jede Rakete. Wenn du so schnell reisen könntest wie das Licht, wärst du schon in einer Sekunde auf dem Mond. Eine Sekunde ist wirklich kurz, staunt Jana. Das ist wohl besonders schnelles Licht. Schnelles oder langsames Licht gibt es nicht. Licht fliegt immer mit derselben Geschwindigkeit. Und nichts kann schneller sein als Licht, erklärt Papa. Deshalb benutzen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler es, um große Entfernungen zu messen. Der Mond ist nur eine Lichtsekunde von der Erde entfernt. Jana kuschelt sich ganz nah an Papa, so nah, dass sie sein Herz schlagen hört. Bumm, bumm, bumm. Jeder Herzschlag eine Sekunde, stimmt's, Papa? Papa nickt. Genau. In einem Herzschlag ist das Licht schon bis zum Mond geflogen.
Ja, und das war ein Ausschnitt aus Kekskrümel im All. Wie groß ist die Unendlichkeit? Und wir hörten Andreas Fröhlich als Sprecher.
Und der macht das, glaube ich, richtig gut. Also erstmal rein, die ganze Atmosphäre, die ist vertrauenswürdig und warm. Und der klingt so richtig nach einem netten, geduldigen Vater, der seiner kleinen Tochter möglichst einfach und doch genau erklären möchte. Funktioniert ganz gut, finde ich.
Ja, er hat so ein richtig warmes Timbre, liest mit großer Ruhe und Geduld und vermittelt eine wirklich angenehme, kuschelige Abendstimmung. Gleichzeitig klingt das Ganze recht humorvoll und empathisch, also hört man wirklich gerne zu.
Und wieder zurück zum Inhalt. Also, wir lernen alle, eine Sekunde braucht das Licht nur zum Mond und zur Sonne.
Ja, da braucht es schon 8 Minuten. Und von der Sonne zum Neptun, also dem äußersten Planeten unseres Sonnensystems, braucht schon gut 4 Stunden. Das hören wir alles in diesem Hörbuch. Und so wird auch dann kleinen Kindern klar, wir haben es hier mit ungeheuren Entfernungen zu tun. Das Weltall ist riesig und da fühlt man sich eben wie ein Kekskrümel, daher der Titel.
Aha. Jetzt haben wir etwas über die Lichtgeschwindigkeit gehört. Was erklärt denn der Vater seiner Jana noch alles?
Ja, an einem der nächsten Abende erklärt er dann den Unterschied zwischen Sternen und Planeten. Wieder hat Jana dazu eine Frage.
Wie heißt denn dieser helle Stern da oben? Jana zeigt mit dem Finger ungefähr Richtung Mond. Das ist kein Stern, sondern ein Planet. Der Jupiter, antwortet Papa. Er sieht aber genauso aus wie all die anderen hellen Sterne da oben, stellt Jana fest. Wenn du ganz genau hinschaust, erkennst du einen Unterschied zwischen Sternen und Planeten. Sterne sind so weit weg, dass sie nur noch als klitzekleiner Punkt am Himmel erscheinen, selbst wenn man durch ein Teleskop schaut. Sie funkeln durch das Flimmern der Luft. Planeten dahingegen sind viel näher und erscheinen etwas größer. Man erkennt sie daran, dass sie nicht funkeln, sondern gleichmäßig strahlen. Aber vor ein paar Tagen stand der doch woanders. Jana lässt nicht nach. Planeten wandern. Sie drehen sich wie unsere Erde um die Sonne. Jeder mit einer anderen Geschwindigkeit. Jeden Tag stehen sie daher woanders. Relativ zu uns und den anderen Sternen. Die Planeten kenne ich, sagt Jana. Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun.
Ja, an diesem Abend erklärt der Vater auch, wie sich diese 8 Planeten grob unterscheiden, so in Aussehen, Größe, Temperatur und so weiter. Und an einem der nächsten Abende geht es dann um Babysterne und Sternenstaub und dann um die Milchstraße und natürlich auch um schwarze Löcher und um andere Galaxien und darum, dass das Weltall wächst. Und auch noch um den Urknall. Also viele, viele Fragen, die hier beantwortet werden.
Ja, und die können dann auch schnell zu philosophischen Fragen führen. Was war nämlich vor dem Urknall oder wenn das Weltall wächst, was ist dann außen herum? Das geht dann schon vielleicht in eine andere Materie rein, aber vielleicht werden ja solche Fragen trotzdem gestellt.
Ja, das Hörbuch beginnt auch mit einer metaphysischen Frage. Die Oma von Janas Freund Karl ist nämlich gestorben und Jana fragt dann, ob die jetzt im Himmel wäre. Ja, und sie stellt auch die Frage, was denn vor dem Urknall war. Und Janas Vater gibt dann zu, dass auch Astrophysiker nicht alles wissen und eventuell auch nie wissen werden. Und Jana bei manchen Dingen vielleicht eher ihre Religionslehrerin fragen müsse.
Das ist ja charmant. Und erklärt der Vater das alles gut? Also so, dass auch Fünfjährige, ich halte mich immer wieder daran fest, dass das Fünfjährige verstehen können?
Ja, also vom Alter her würde ich sagen, frühestens ab 5 kann man das verstehen. Das ist also durchaus ein Hörbuch auch für etwas ältere Kinder. Aber ich habe gemerkt, auch Erwachsene können ihr Wissen wieder ein bisschen auffrischen. Es ist sicher eines der Hörbücher, die man mit den Kindern zusammenhören kann. Und das Hörbuch ist übrigens nach Wochentagen aufgebaut, also beziehungsweise nach den Wochenabenden, Montagabend, Dienstagabend und so weiter. Das heißt, es bietet sich an, an jedem Abend eine der Geschichten zu hören. Die ist dann jeweils so grob 10 Minuten lang. Und man spürt, dass hier Lehrerinnen und Astrophysiker zusammen ihre jeweiligen Expertisen eingebracht haben. Also das Hörbuch ist wissenschaftlich fundiert, greift aber wirklich gut die Erfahrungswelt von kleineren Kindern auf.
Dagmar und Heino Falke, Kekskrümel im All. Wie groß ist die Unendlichkeit? So heißt das Hörbuch, das Dorothee Meyer-Kawe gerade vorgestellt hat. Gelesen von Andreas Fröhlich. Eine CD ist das, 1 Stunde 8 Minuten Hörzeit und zum Preis von 13 Euro bei Sauerländer Audio erschienen. Ich wiederhole nochmal die Altersempfehlung, die lautet hier ab 5 Jahren.
Und das Hörbuch kommt im Mai auf den ersten Platz der H2 Hörbuchbestenliste für Kinder und Jugendliche. Und wer die gesamte Bestenliste vom Mai schon mal sehen möchte, die steht auf h2.de, muss man ein bisschen runterscrollen. Und da gibt es zu jedem Hörbuch auch Hörbeispiele.
Schön. Und damit geht die Hörbuchzeit zu Ende. Es gibt sie auch als Podcast-Angebot auf hr2.de und in der ARD-Audiothek, wie eingangs schon gesagt. Sie können die Sendung dort auch kostenfrei abonnieren. Und es verabschieden sich
Dorothee Meyer-Karwig
und Martin-Maria Schwarz. Tschüss.